Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM zur gewohnten Zeit an der gleichen Stelle. Hier ist wieder die Plattform. Heute geht es in der Plattform um das Thema Museum der Brotkultur in Ulm und dort im Speziellen um die Sonderausstellung Gastmahl. Mein Name ist Michael Trost, ja, und mein Gegenüber ist die Direktorin oder die Chefin, ich weiß nicht genau, wie es bei Ihnen richtig heißt, des Ulmer Brotmuseums oder des Museums der Brotkultur, um es richtig zu sagen, Dr. Isabel Groschard. Groschard. Und auf jeden Fall sprechen wir mit Ihnen dann eine Stunde über die Geschichte des Brotmuseums, über die Ausstellung, insbesondere über die Sonderausstellung. Ich denke, bevor wir aber ins Museum oder auf das Thema Museum eingehen, gehen wir vielleicht ein klein bisschen auf Sie ein. Stellen Sie sich vielleicht mal ganz kurz vor, Ihr Werdegang, Ihr Bezug, wie sind Sie zum Museum gekommen und einfach ein klein bisschen über Sie.
Ja, hallo. Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein kann. Mein Name ist Isabel Groschard und ich bin jetzt seit einem guten Jahr in Ulm als Leiterin des Museums der Brotkultur tätig. Ich habe vor vielen Jahren studiert, Kunstgeschichte eben vor allem und noch ein paar Fächer im Nebenfach Theologie, Romanistik und Pädagogik und habe dann promoviert über Max Ernst, den großen surrealistischen Künstler. Und habe dann an verschiedenen Museen gearbeitet, in Dresden, Galerie Neue Meister, in Stuttgart, im heutigen Kunstmuseum, damals hieß das Haus Galerie der Stadt Stuttgart. Ich war in Baden-Baden an der Sammlung oder Museum Frieda Burda und die letzten fast 10 Jahre, ja etwa 9 Jahre, war ich in Pforzheim als Leiterin des Kulturamts und da auch einiger Museen tätig. Und jetzt, wie gesagt, seit einem guten Jahr, seit September 2015, bin ich hier in Ulm am Museum der Brotkultur. Und das ist auf der einen Seite natürlich auch eine Kontinuität. Also ich knüpfe an meine Tätigkeit in Museen. Denn auch dies ist ein Museum und es ist ein Museum mit einer sehr hochkarätigen und spannenden Kunstsammlung. Also das ist ja das, was ich bisher auch gemacht habe. Und es ist doch auch ein bisschen was anderes als das, was ich vorher gemacht habe. Denn das Thema, das Thema Brot, Ernährung, auch Ernährung der Zukunft, Welternährung, das sind Riesenthemen, mit denen ich mich vorher noch nicht so intensiv beschäftigt hatte. Und seitdem ich weiß, dass ich hier das Museum leite in Ulm, wusste ich ja schon ein bisschen, bevor ich hier angefangen habe, habe ich mich sehr intensiv damit beschäftigt und ich sehe jetzt einfach, das sind die Schlüsselfragen der Zukunft. Und es ist deshalb wahnsinnig spannend und ich freue mich sehr, dass ich dieses Museum leiten darf und ich freue mich noch mehr darüber, dass ich es neu aufstellen darf, denn wir bereiten zurzeit, es wird noch ein bisschen dauern, eine neue Dauerpräsentation der Sammlung vor. Das heißt, ja, in absehbarer Zeit wird das Ganze auch noch mal anders aussehen.
Da sollten wir vielleicht ein klein bisschen dann schon auf das Museum eingehen oder schwenken. Das Museum hat ja schon eine relativ lange Historie, wie ich gelernt habe. Können Sie vielleicht ein bisschen darüber berichten, wie das Museum entstanden ist? Wer hatte überhaupt die Idee dazu? Klar. Wer waren die Gründer?
Ja, die Gründer das war die Familie Eiselen, Vater und Sohn Eiselen aus Ulm, die eine Firma hatten gegründet und geführt haben, nämlich den Ulmer Spatz, eine Backmittelfirma. Und die damit ein gewisses Vermögen gemacht haben. Und ihnen war das Thema Brot eben gerade auch unter dem Gesichtspunkt so wichtig der erfahrenen Notzeiten nach den Kriegen. Das haben die beiden ja auch selbst erlebt. Und insofern wollten sie sich diesem Thema widmen und es war ihnen wichtig, dieses Thema zu teilen mit einer größeren Öffentlichkeit. Und dann hat zunächst der Vater Willi Eiselen angefangen zu sammeln. Vor allem ging es da noch um das Thema Handwerk, um Objekte und Gerätschaften aus dem ganzen Umfeld, Brot, Bäckereien und so weiter. Und sein Sohn Hermann Eiselen war von diesem Gedanken so inspiriert, dass er daran angeknüpft hat und er hat ein bisschen anders gesammelt. Er hat die ganze Kunstsammlung aufgebaut, die heute die Sammlung eben auch wirklich sehr wertvoll macht und sehr facettenreich. Ja, und vom Gebäude her war das Museum der Brotkultur, früher hieß es Deutsches Brotmuseum, gegründet 1955, war erst am Galgenberg. Manche Älteren kennen es noch von dort. Seit 25 Jahren ist es aber jetzt ansässig im Salzstadel, also in einem historischen Gebäude aus dem ausgehenden 16. Jahrhundert, das früher als Getreidelager vor allem gedient hat.
Womit es ja zum Brot hervorragend passt, die Themen.
Insofern ist das im Prinzip schon unser größtes Exponat. Ja, genau. Ja, und da gab es dann in den letzten 25 Jahren, die das Haus dort ist, auch immer wieder Veränderungen. Das heißt, die Dauerpräsentation, so wie sie jetzt ist, ist auch schon die dritte im Haus.
Das heißt, es wird nochmal komplett umstrukturiert, umgebaut, wenn Sie sagen, diese Dauerausstellung bekommt einen ganz anderen, eine andere Ausstellung. Sind es dann, wird einfach umgebaut und die gleichen Gegenstände wieder ausgestellt oder wird komplett einfach, werden neue Ausstellungsgegenstände dann hineingepackt oder wie muss man sich das vorstellen? Also ist das wirklich eine komplette neue Generation, die da in dem Museum quasi Einzug hält an besichtigenswerten Gütern oder wird einfach nur ein bisschen umgebaut, verschönert? Neu angestrichen?
Also, das Gebäude wird erstmal im Wesentlichen nicht angetastet. Aber die Dauerausstellung, die wird komplett neu gestaltet. Natürlich haben wir es mit der gleichen Sammlung zu tun. Das ist ja klar und das ist ja auch das, finde ich, das Spannende, wenn man mit einer Sammlung arbeitet, dass man nicht alle paar Jahre alles neu hat und neue Themen und andere Objekte, sondern dass man mit den Objekten, die man in der Sammlung hat, dass man daran immer wieder neue Zusammenhänge festmachen kann, dass man sie in neue Zusammenhänge stellen kann, dass man sie neu sehen kann und so weiter. Und ja, wir haben gesagt, dieses Museum ist so wichtig, es ist so einzigartig und es ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Wir möchten gerne die Themen nochmal etwas neuer, größer aufmachen. Das heißt, ich habe ja eingangs schon gesagt, das Museum ist in meinen Augen ein Museum, das sich mit den ganz wichtigen Themen, die entscheidend sein werden für die Zukunft, und zwar international beschäftigt. Und das ist wichtig, dass wir das auch transportieren können. Das ist wichtig, dass wir diese Themen tatsächlich auch aufgreifen und mit unseren Besuchern teilen können.
Vermute ich richtig, dass es dann im Sinne Bevölkerungswachstum, die Erde wird immer größer, immer mehr Menschen, bis zu 10 Milliarden Menschen in wenigen Jahren, die Ernährungsproblematik wird zunehmend eine dramatischere werden. Ist das ja. ein bisschen der Hintergrund ja. deiner Überlegung?
Ja, genau. Das sind schon mal ganz wichtige Stichworte. Ganz klar, dazu kommen weitere Stichworte wie die Ressourcenfragen. Also Ernährung hat natürlich auch mit Ressourcen zu tun. Wasser, Erde, Luft. Wie gehen wir mit den Ressourcen um? Wie wird sich das entwickeln? Damit hängt auch natürlich das Thema Migration zusammen. Also ich stelle mir vor, ich denke, dass das, was wir gerade hinter oder erlebt haben an Migrationswellen, dass das ja erst ein kleiner Anfang ist, dass möglicherweise eine viel, viel größere Migration auf uns zukommt, wenn wir nicht bestimmte Fragen angehen, insbesondere auf dem Kontinent Afrika. Das hängt auch zusammen mit Ressourcen, auch zusammen mit dem Klimawandel, denn es gibt natürlich Prognosen, nach denen in absehbarer Zeit einige Regionen in Afrika schlicht und einfach nicht mehr bewohnbar sein werden, infolge des Klimawandels. Und dann ist natürlich die Frage, was passiert dann? Die Menschen werden sich in Bewegung setzen.
Also eigentlich eine Situation, vor der man sich doch fürchten muss und daher natürlich auch in der Zeit liegt. Und deswegen befassen Sie sich dann auch mit dem Thema. Vielleicht, weil wir das Museum jetzt schon auch inhaltlich etwas beschrieben haben, ist denn das Museum in seiner Art in Deutschland einzigartig oder gar, wenn man weiter guckt, Europa, weltweit, gibt es ähnliche vergleichbare Museen oder ist das wirklich in Ulm ein Museum, das ein Alleinstellungsmerkmal hat? Gibt es sowas nochmal irgendwo?
Ich denke, es ist ein Museum, das wirklich Alleinstellungswert hat. Mhm. Das gibt es so nicht, auch wenn es natürlich anderswo auch Museen gibt, die sich mit Brot, aber dann eher in Richtung Bäckerei und Handwerk auseinandersetzen oder die sich mit Lebensmitteln auseinandersetzen. Auch das gibt es natürlich, aber diese Kombination aus Kulturgeschichte, Kunst und Zukunftsthemen ist, soweit ich weiß, tatsächlich einzigartig.
Ist ja auch eigentlich eine Herausforderung, dass man Kunst, Kultur und eigentlich was Banales, sagen wir mal, wie Brot und Essen so miteinander genau. verbinden kann. Mhm. Also da stelle ich mir schon sehr schwierig vor, dass man da eigentlich immer die verschiedenen, ja, eigentlich kaum so miteinander vermischbaren Themenbereiche zu einem interessanten Gesamtmuseumswerk irgendwie so zusammenfügen kann. Also das finde ich von der Thematik ja schon sehr spannend oder schon eine Herausforderung.
Ja, natürlich ist das eine Herausforderung. Es ist unglaublich spannend, weil es eigentlich keine oder kaum Modelle gibt, ja, von Museen, die das so machen, wo ich sagen würde, ja, das finde ich gut und genauso würde ich es gerne auch machen. Aber ich denke, es ist interessant, es ist wichtig, denn Alltag, Kunst, Kulturgeschichte haben ja ganz viel miteinander zu tun. Und es ist zwar nicht das Gleiche, es sind unterschiedliche Sphären, aber mit ganz vielen Berührungspunkten. Und das macht es ja auch so spannend. Und deshalb ist es auch immer eine Bereicherung für die Kunst, sich in kulturgeschichtliche Zusammenhänge einzuklinken, aber auch Alltagsthemen zu berühren und umgekehrt.
Mhm. Vielleicht ein paar Worte zum Team. Wie viele Mitarbeiter arbeiten dann bei Ihnen im Museum und welche Funktionen gibt es da? Also gerade, ich denke, dann wird man ja wissenschaftliche Sachbearbeiter oder Leute mit Background haben müssen. Wahrscheinlich auch Leute, die nur ganz einfach die Sachen ausstellen, sammeln, katalogisieren, keine Ahnung. Wie sieht denn so die Crew aus im Museum der Brotkultur?
Wir sind ein kleines, engagiertes Team. Mhm. Mit den Zahlen ist es immer so eine Sache, ne? Denn das ist die Frage, wie wird es gerechnet, wie wird es gezählt. Also wir haben neben mir, ich bin ja auch eine wissenschaftliche Mitarbeiterin, noch zwei weitere Wissenschaftler. die für die Sammlung bzw. einer jetzt vor allem für die Neugestaltung zuständig sind. Außerdem haben wir eine Mitarbeiterin im Sekretariat, wir haben eine Dame für Öffentlichkeitsarbeit und eine festangestellte Mitarbeiterin für die Vermittlungsarbeit. Darüber hinaus haben wir einen Techniker und dann weitere Personen für Kasse, Aufsicht und Veranstaltung und ein Team an freien Mitarbeitern, die Guides sind, also das heißt, die Führungen machen und Veranstaltungen mit Kindern. Aber das ist es dann auch schon.
Vielleicht, weil Sie gerade dabei sind, wir können auch vielleicht mal kurz sagen, wie bei Ihnen eigentlich die Öffnungszeiten sind, weil der ein oder andere jetzt sich vielleicht ja doch vorstellen könnte ich mir denken, dass man in den Weihnachtsferien mal einen Besuch auch im Museum der Brotkultur macht. Vielleicht können Sie da ein paar Worte kurz sagen, wie die Öffnungszeiten sind und wo genau, also für diejenigen, die das vielleicht noch nicht kennen, das Museum liegt, wie man sie eigentlich erreicht.
Also die Öffnungszeiten sind ganz einfach zu merken, von 10 bis 17 Uhr jeden Tag. Also das heißt, wir haben auch montags geöffnet. Jeden Tag in der Woche und man findet uns, wie gesagt, im Salzstadel, manche kennen das, weil es ein gleichnamiges Parkhaus gibt unter dem Gebäude und der Salzstadel liegt ja schräg gegenüber vom Theater beziehungsweise 200 Meter vom Münsterplatz entfernt Richtung Olgastraße.
Und sonst gut mit der Straßenbahn zu erreichen. Genau. Also wer jetzt nicht mit dem öffentlichen Verkehrsmittel anfahren möchte, nicht im Auto, der kann dort auf jeden Fall dann aussteigen. Ich glaube, die Haltestelle ist ja dann am besten hier die auch beim Theater. Ja, ich gucke mal gerade, ja, ich denke fast, wir könnten mal die erste Musikpause einlegen. Dann sprechen wir anschließend über die Konkretisierung der Ausstellung. Was sieht man genau, was ist da eigentlich geboten? Spielen wir aber einfach zunächst mal einen Musiktitel. Ich habe eingelegt, oder es liegt ein von der Band Wir sind Helden, der Titel An die Arbeit. Also hören wir da mal rein. Genau, An die Arbeit heißt bei uns zurück hier in der Plattform mit dem Thema Brotkultur bzw. Museum der Brotkultur in Ulm. Und mein Studiogast ist Dr. Isabel Kreschat, die Leiterin des Ulmer Museums. Ja, wir haben schon ein klein bisschen über das Museum, über die Historie, über das Zustandekommen des Museums gelernt. Ja, meine Frage, Frau Dr. Kreschat, das Thema Brot und Wasser, sagt man, das ist ja irgendwo so grundlegendes, die Menschen, das Minimum, glaube ich, was man Ernährung braucht, Wasser und Brot oder zumindest, was man so spricht. Ja, ja. Essen eigentlich alle Menschen irgendwo Brot oder gibt es Bevölkerungsschichten, die jetzt was ganz anderes essen oder ist Brot wirklich für alle, für die gesamte Menschheit eigentlich so das Grundnahrungsmittel?
Also für die gesamte Menschheit kann man wahrscheinlich nie sprechen und es gibt sicherlich auch in Deutschland Menschen, die sagen, wir essen kein Brot oder wir ernähren uns glutenfrei oder wie auch immer. Aber Brot bzw. Getreide ist Grundnahrungsmittel fast überall. Das ist eben Getreide, Weizen, Roggen, Dinkel in ganz vielen Ländern der Erde, in manchen anderen Reis oder Mais, aber eines dieser Grundgetreidesorten gibt es im Prinzip in jedem Land auf dieser Erde.
Weiß man denn, wie lange es Brot und die Kunst des Brotbackens eigentlich schon gibt? Ist das schon tausende Jahre oder hat
schon
das Brot
sehr,
erst...
sehr lange, ja. Schon sehr, sehr lange. Wir wissen, dass Getreide angebaut worden ist, schon seit über 10.000 Jahren. Und dass Brot gebacken wird, schon seit etwa 8.000 Jahren. Wir wissen es von den alten Ägyptern zum Beispiel. Da haben wir eben sehr gute Zeugnisse. Das ist ja immer auch eine Frage von Quellen. Was haben wir an Quellenmaterial? Eben vor allem in den vorschriftlichen Kulturen haben wir keine Aufzeichnungen darüber. Aber die Hochkultur, das alte Ägypten, hat uns eine ganze Reihe von Quellenmaterialien hinterlassen. Und da wissen wir, dass Brot nicht nur Grundnahrungsmittel war und Hauptnahrungsmittel, sondern dass das auch in ganz vielen Quellen und Reliefs und Texten überliefert ist. Die alten Ägypter hatten übrigens, soweit wir wissen, mindestens 30 verschiedene Brotsorten, die sie kannten.
Aha.
Also auch schon da eine große Vielfalt. Ja, und neben Ägypten etwa zeitgleich hat man auch in anderen Orten angefangen, Brot zu backen. Eigentlich ist Brot ja ein Wunder. Das ist so eine ganz einschneidende Erfindung, würde ich sagen. Ähnlich weitreichend wie die Erfindung des Rades. Denn diesem wunderbaren Erzeugnis Brot, das duftet und luftig und leicht ist, sieht man ja nicht mehr an, aus welchen Zutaten das mal hergestellt worden ist. Also wenn man so ein Brot vor sich hat, dann, wenn man es nicht weiß, sieht man ja nicht, dass es aus Körnern und ein bisschen Wasser und im Prinzip Luft, also Hefebakterien aus der Luft und dann vielleicht noch ein bisschen Salz, entstanden ist. Also etwas ganz Wunderbares. Und das haben auch frühere Generationen vor Tausenden von Jahren schon so gewusst.
Sie sagten gerade, die Ägypter hatten schon über 30 Brotsorten. Ich dachte immer, dass wir in Deutschland so diejenige Nation wären, die in Bezug auf Brot so die ausgeprägte Brotkultur oder vor allem die Breite an verschiedenen Sorten umgepflegt. Also dem ist nicht so. Das sind auch andere Länder, aber wir haben da nachgezogen, oder?
Doch, dem ist durchaus so. Klar, ja. Wir haben hier in Deutschland natürlich eine ganz besondere Vielfalt an Backwaren und an Broten. Das liegt daran, dass wir viele Jahrhunderte lang diese sogenannte Kleinstaaterei in Deutschland hatten. Also viele verschiedene kleine Fürstentümer, die ihre eigenen Traditionen gepflegt haben, die ihre eigenen Gebäcke gepflegt haben. Und der deutsche Nationalstaat ist ja erst relativ spät entstanden. Also das ist einer der Gründe dafür, dass wir eine so reiche Brotkultur in Deutschland haben. Nichtsdestoweniger würde ich auch anderen Ländern nicht absprechen, dass sie wunderbare Brote haben, wie zum Beispiel das Baguette in Frankreich ist immer noch unübertroffen, kriegt man hier so nicht. Oder auch das italienische Brot ist toll.
Als Sie Frankreich ansprechen oder falls wir mal gerade vielleicht Großbritannien, England oder USA ein, die haben halt mehr, glaube ich, dieses gnitschige Weißbrot, das dann mehr so einen Schwammeffekt hat, das vielleicht nicht so in Bezug auf Körner oder in Bezug auf, wie soll man sagen, Nahrhaftigkeit vielleicht ganz so vergleichbar ist. Oder täusche ich mich da? Oder? Also zumindest, wenn man irgendwo nach England geht, diese dreieckigen, diese Mittagessen-Lunch-Pakete, das Brot, also ist nicht wirklich sättigend, wahrscheinlich auch nicht in dem Sinne so nahrhaft, wie man bei uns ein gutes Brot im Laden erwirbt, oder?
Ja, was ist ein gutes Brot? Das ist eine gute Frage. Ja. Darüber kann man sich jetzt trefflich streiten. Mhm. Aber tatsächlich haben wir eben in Deutschland eine reiche Brotkultur eben auch mit traditionell relativ viel Roggen- und Dinkelbroten und nicht nur das Weizenbrot, was man zum Beispiel in Frankreich oder in anderen Ländern fast oder nur vorfindet. Aber die Frage, wie ist ein Brot produziert und was macht es zu einem guten Brot, ist natürlich auch eine interessante Frage.
Ja, wahrscheinlich, wenn man es aus dem ernährungswissenschaftlichen Aspekt betrachtet, was ist dann das Vernünftigste? Ein Vollkornbrot wahrscheinlich, oder? Was ist das, wo man sagen kann, wenn jemand sagt, ernähr dich gesund, zu was für ein Brot greift man dann am besten? Also Weißbrot, glaube ich, ist es nicht, sondern eher...
Weißbrot ist auch in Ordnung. Und auch darüber gibt es Streitigkeiten zwischen den Experten. Komischerweise wissen wir ja relativ wenig über Ernährung und auch über die physiologischen Prozesse, die ablaufen. Aber sicherlich ist es nicht falsch, zu sagen, einfach ein Brot aus vollem Korn und ohne zu viele Zusätze ist sicherlich ein gutes Brot.
Was mir da auch in den Sinn kommt in früheren Jahrtausenden, wenn man 8000 Jahre zurückdenkt, die Leute müssten ja auch im Sinne der Haltbarkeit auch der selbigen Überlegung angestellt haben. Heute ist es kein Problem, heute haben wir entweder man friert ein oder man hat entsprechenden Kühlschrank, aber in der früheren Zeit, wie hat man überhaupt dann bewahrt oder sichergestellt, dass das Brot dann nicht irgendwo eintrocknet oder schlecht wird? Da muss man sich ja wahrscheinlich auch in Bezug auf die Zusammensetzung da Gedanken gemacht haben oder wie war das denn eigentlich?
Nein, die Zusammensetzung, die ist ja traditionell über viele Jahrhunderte oder Jahrtausende sogar eigentlich ziemlich gleich geblieben. Mhm. Getreide, Wasser, Salz, Hefe oder Sauerteig, also ein Säuerungsmittel. So, und das ist es im Prinzip. Das Thema ist wahrscheinlich brisanter im Blick auf die Lagerung von Getreide als die Lagerung von Brot. Denn das Brot ist ein Lebensmittel, das kann man natürlich und das hat man auch in bestimmten Zeiten und Regionen auch über Wochen gelagert und gegessen. Aber da ist dann irgendwann auch das Ende der Lagerfähigkeit erreicht. Interessanter ist die Frage der Lagerung von Korn. Und dazu gibt es eine interessante Entdeckung, nämlich, dass die ältesten Architekturen, die wir überhaupt kennen, menschliche Architekturen, sind Tempel und Speichergebäude, also Getreidespeicher.
Unser Kornhaus fällt mir da zum Beispiel gleich ein. Ja. Ist ja auch ein selbiger.
Genau.
Ja.
Wir haben in Ulm einige solche Getreidespeicherbauten. Hier der Büchsenstadel ist ja auch ein Speicher.
Wo wir gerade sind. Wir senden also in Bezug auf Brot sogar relevante Stelle.
Ja. Und 100 Jahre später ist der Salzstadel entstanden, der große Bau, das Kornhaus. Also hier hat man, hier war es wichtig, vorzusorgen für eine städtische Bevölkerung.
Also dieses Lagerthema, was mir da gerade so im Kopf schwirrte, hat man früher durchaus bedacht. Auch wenn man früher nicht ganz so, sagen wir mal, in Bezug auf Klima und auf, also wenn ich jetzt an einen Kühlschrank oder natürlich an einen Gefrierschrank denke, solche Optimalbedingungen herstellen konnte. Das heißt, die Haltbarkeit ist trotzdem mit Sicherheit immer etwas kürzer gewesen als das, was man heute dann ermöglichen kann.
Natürlich haben wir heute andere technische Möglichkeiten. Das ist ganz klar und man kann sich vorstellen, dass es ja auch eine ganze Reihe von Risiken gab, was so einen Speicher anging. Zunächst mal musste man sicherstellen, dass die Körner nicht keimen. Also das heißt, es braucht einen Abstand vom Boden, von der Erde. Die klimatischen Bedingungen sind ein Thema. Verunreinigungen durch zum Beispiel Mäuse, Ratten, also Schädlinge in jeglicher Form. Auch Pilze waren Thema. Feuchtigkeit natürlich. Brände. Staubexplosionen. Es gab eine ganze Reihe von Risiken, denen so ein Lager ausgesetzt war.
Also auf jeden Fall ein gewichtiges Thema. Und wie Sie auch gerade schon gesagt haben und wie wir festgestellt haben, in Ulm haben wir nicht wenige Speicher. Also ein ganz zentrales Thema dann dasselbige. Ja, also in Deutschland auf jeden Fall haben wir eine ausgeprägte Brotkultur, ich glaube in Europa soweit generell. Welche Völker gibt es denn jetzt, die vielleicht gar kein Brot essen, die vielleicht ganz andere Ernährung haben? Fällt mir spontan nicht ein, aber vielleicht irgendwo irgendwelche eher in Urwald, sage ich mal, oder?
Naja gut, in Asien wird vor allem, also wird ja viel Reis gegessen, in Südamerika viel Mais. Das sind eben Kulturen, die auch getreidebasiert sind, aber da geht es um, oder kornbasiert, da geht es aber dann nicht um Weizen und Roggen.
Ja, wahrscheinlich auch, weil dort das Backen und ich weiß nicht, da gibt's ja, muss man auch technisch irgendwann gewisse Voraussetzungen haben, oder obwohl, nee, vor 8000 Jahren, wie haben die Menschen gebacken? Die hatten dann Feuer gemacht.
Ja, die Backöfen, die Ägypter, die haben das so gemacht, bevor es Backöfen gab, dass sie dass sie Formen erhitzt haben im Feuer und dann übereinander gestapelt und die Resthitze hat ausgereicht, um ein Brot zu backen, zum Beispiel. Die Öfen haben sich natürlich auch entwickelt, bis hin zum heutigen industriellen Ofen, der den großen Vorteil hat, dass er einfach rund um die Uhr backen kann, 24 Stunden am Tag. Das war natürlich nicht der Fall, wenn man zunächst mal erstmal immer ein Feuer anmachen muss und dann die Hitze hatte, mit der man backen konnte, und dann ging das Feuer aus, man musste neu anfeuern. Aber im Prinzip hat sich die Technik des Backens, des Brotherstellens über Jahrtausende gar nicht viel verändert, bis zur industriellen Revolution.
Und so der Beruf des Bäckers ist dann, mit welcher, gibt es da irgendwie auch eine Überlieferung? Also die Menschen, die dann sich eben der Backkultur gewidmet haben, entstanden irgendwann vor Tausenden von Jahren? Gibt es da irgendwie auch eine Überlieferung, dass also der Beruf oder der Job eines Bäckers dann irgendwo ausgerufen oder definiert wurde? Ist da auch was Historisches überliefert?
Naja, gut, also das Prinzip der Arbeitsteilung ist etwas, was übrigens zusammenhängt mit der Sesshaftwerdung des Menschen, und die wiederum hängt zusammen mit Ackerbau und Viehzucht. Also es gibt einen Autor, der ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Against the Grain, der sagt, mit dem Ackerbau, mit dem Kornanbau fingen die ganzen Probleme der Menschheit an. Also eben, das heißt, erst von da an gibt es überhaupt sowas wie Eigentum, gibt es sowas wie Ungleichheit in der Gesellschaft, aber eben auch die arbeitsteilige Gesellschaft. Und dazu gehört, dass es bestimmte Jobs, wie Sie sagen, also Berufsstände gibt. Ja, im Mittelalter waren die Bäcker, das kann man auch bei uns im Museum sehen, das Thema Zünfte, die waren in Zünften organisiert, also das heißt in Berufsständen organisiert. Und das ist interessant, weil es so anders war als heute. Man konnte nicht einfach sagen, ich werde Bäcker und mir gefällt es, ich möchte diesen Beruf ausüben, sondern man musste Mitglied der Zunft sein und sich den Regeln der Zünfte unterwerfen, die das ganze Arbeitsleben und auch die Produkte, die die Bäcker hergestellt haben, kontrolliert haben.
Da reden wir dann, diese Zünfte sind entstanden wann etwa?
Im Mittelalter,
also ungefähr 1300, so kann man das etwa kategorisieren. Und von da ab dann auch eben zu einem, beziehungsweise der Bäcker hat dann die verschiedenen wahrscheinlich Dinge sich einfallen lassen, wie dann auch Brezeln und solche, sagen wir mal, spezielleren Dinge, die jetzt nicht also das profane Brot sind, sondern die, also Süßigkeiten, was man so als süßen Stückchen, das ist wahrscheinlich alles erst in dieser Zeit entstanden, oder? So, was man heute so, wenn man in den Bäckerladen geht, dann eben als süßes etwas noch dazu bekommt, irgendwas mit Zucker drauf oder mit, keine Ahnung, mit irgendwie Quarktasche.
Ja, da gibt es einige ganz, ganz interessante Gebäcke, die auch tatsächlich eine eigene Geschichte haben. Nach der Brezel werden wir immer wieder gefragt. Die Brezel, das ist ja schon so was, ein besonderes Gebäck. Das ist ja auch das Gebäck, das die Bäckerinnung noch heute als Zeichen trägt, dass die Zünfte früher als ihr Zeichen trugen und das eine ganz lange Tradition hat. Wir wissen, dass die Brezel früher eine Fastenspeise war, hat sich aber heute natürlich zum vollkommen normalen Alltagsgebäck entwickelt, und es ranken sich die verschiedensten Geschichten und Anekdoten um die Brezel. Also eine Geschichte heißt, es war ein Bäcker, der stand unter Druck und der musste, es war die Aufgabe, bis zum nächsten Tag ein Gebäck erfinden, durch das dreimal die Sonne durchscheinen konnte. Und das war eben die Brezel. Aber das sind alles nur Anekdoten und Geschichten. Ein anderes Gebäck mit Geschichte ist die Seele, die wir ja auch hier im Süden vor allem kennen. Das ist ein Gebäck, das es früher nur zu Allerseelen gab. Daher kommt der Name Seele. Und das wiederum hat eine ganz alte, bis ins Heidnische reichende Tradition, dass man nämlich eigentlich den Verstorbenen etwas mitbringen wollte, etwas geben wollte, um eben diese Brücke zu schlagen zu den Verstorbenen. Aber im Christentum gab es ja keine Grabbeigaben mehr, da war das nicht gern gesehen. Und deshalb brachte man diese Seelen mit und verschenkte sie dann an Bedürftige, an Kinder und so weiter. Heute ist die Seele auch ein ganz normales Alltagsgebäck geworden. Oder der Christstollen. Der Christstollen jetzt zur Weihnachtszeit.
Oder die Plätzchen.
Auch ein ganz besonderes Gebäck, das erinnern soll an das eingewickelte, in die Krippe und in Windeln eingewickelte Christuskind.
Ah ja. Und die Plätzchen, gibt es da auch irgendeine Überlieferung, hat die auch irgendeine Symbolik?
Ja, also die Weihnachtsplätzchen oder überhaupt Plätzchen, das ist sozusagen das süße Gebäck, das war immer Festtagsgebäck. Und da ging es eben auch darum, etwas Kostbares, etwas Feierliches zu backen, was vorbereiten sollte auf eine besondere Zeit.
Ja, Zeit ist das Stichwort. Ich glaube, wir haben schon wieder relativ ausführlich gesprochen. Spielen wir mal wieder einen Musiktitel. Ich habe was drin liegen im CD-Player und zwar heißt die Band Stan or Itchy und der Titel heißt Wasted. Den hören wir und anschließend geht es hier bei uns in der Plattform weiter. Radio Free FM, die Plattform heute Nachmittag mit dem Thema Brotmuseum, beziehungsweise richtig heißt es eben Museum der Brotkultur in Ulm. Und mein Studiogast ist Dr. Isabel Kreschat. Ja, wir haben bereits über Museum und auch über die Bedeutung, beziehungsweise das Brot im Allgemeinen gesprochen. Jetzt wird es Zeit, dass wir uns mal dem Museum etwas nähern, im Sinne von wir gehen mal rein und überlegen, was gibt's da alles zu sehen. Wir gehen mal einfach durch die Ausstellung sozusagen virtuell. Also was ist denn alles jetzt in der Ausstellung zu sehen, was bietet das Museum denn alles an?
Also es gibt immer wieder Leute, die rauskommen aus dem Museum und die sagen, das hätte ich nicht gedacht, dass es da so viele Aspekte gibt, dass es so viele Themen gibt, die mit diesem Oberthema Brot im weiteren Sinne zu tun haben. Wir beginnen im ersten Obergeschoss den Rundgang und kommen in die Abteilung vom Korn zum Brot. Da geht es eben, wie der Titel sagt, darum, wie entsteht überhaupt ein Brot, was sind die Voraussetzungen. Erstmal muss ja der Acker bestellt und gesät werden. Wie hat sich das Thema Landwirtschaft auch verändert? Das ist ein Thema, was gestreift wird. Das heißt, wie wenige Bauern gibt es heute noch im Vergleich zu vor 50 Jahren etwa. Dann ist diese Abteilung auch immer wieder durchsetzt von Kunstwerken. Zum Beispiel haben wir in der Ausstellung drei Bilder von Peter Bruegel. Also auch Originale werden wir immer wieder gefragt, wo sind die Originale? Also natürlich sind bei uns alles Originale, was Sie im Haus sehen. Wir haben expressionistische Bilder von Pechstein und Heckel und vielen anderen bekannten Künstlern. So, wenn wir einmal durchgegangen sind durch die Abteilung vom Korn zum Brot, also auch dann gelandet sind in der Abteilung des Backens, dann machen wir einen kurzen Abriss durch die Geschichte der Landwirtschaft und des Brotbackens. Die ersten Brote sieht man dann als Nachbildungen, waren sozusagen keine Brote, sondern Fladen, also ein Getreidebrei, den man um heiße Steine gewickelt hat. Und das war sicherlich nicht so wohlschmeckend wie das Brot, was wir heute kaufen können. Wir gehen dann weiter in die Abteilung Zünfte und sehen dort eben einiges darüber, wie die Bäcker im Mittelalter organisiert waren und auch wie sie sich nach außen repräsentiert haben. Also Bäcker und überhaupt die Zünfte wurden immer wichtiger und immer einflussreicher im Lauf des Mittelalters. Und das haben sie auch demonstriert, indem sie Fahnen auf Prozessionen getragen haben, indem sie entsprechende Zunftgeräte hatten, die sie auch benutzt haben, aus denen sie getrunken, von denen sie gegessen haben. Also Bäcker waren sozusagen 24 Stunden am Tag im Dienst. Sie waren immer Bäcker und immer Vertreter ihrer Zunft und mussten deshalb auch immer darauf achten, wie sie sich benehmen. Denn wie gesagt, sie hatten nicht irgendwann mal frei und waren nur noch privat. Wir gehen weiter, ich sage es jetzt nur in groben Linien, ins zweite Obergeschoss und kommen zu dem großen Thema Brot oder Korn und Religionen. Wir kennen alle die Tradition des Abendmahls im Christentum und auch weitere Erzählungen aus der Bibel, wie die wunderbare Brotvermehrung und andere. Also Brot spielt nicht nur als leibliche, sondern auch als geistige und geistliche Nahrung ja eine große Rolle, nicht nur im Christentum, sondern das ist im Prinzip in allen Religionen so, allen Kulturen so, in denen Brot eine wichtige Rolle gespielt hat. Und das Korn als Sinnbild der Wiederauferstehung, das Korn, das abstirbt, um neues Leben zu ermöglichen, das ist so ein Sinnbild, das gibt es in verschiedenen Religionen, eben im alten Ägypten wie im Christentum. Und da haben wir zum Beispiel ein ganz tolles Objekt, eine sogenannte Kornmumie.
Kornmumie?
Eine Kornmumie, ja, das sieht aus erstmal wie eine kleine Mini-Mumie, aber es ist kein Säugling darin versteckt, sondern Nilschlamm und Getreidekörner, Emmerkörner sind das. Und diese Kornmumien hatten eine Funktion im Kult, im Totenkult nämlich. Man hat die Gefäße, in denen dieser Schlamm mit den Getreidekörnern drin war, geöffnet für 10 Tage. Dann begannen die Körner zu keimen. Dann hat man den Deckel darauf gemacht und verschlossen und das Ganze in die Grabkammer gestellt, als Zeichen eben der Wiederauferstehung, des weitergehenden Lebens. Und so hat Brot und Korn in verschiedensten Kulturen eine ganz besondere Funktion.
Wie groß ist eigentlich die Ausstellungsfläche? Wir haben 2 Stockwerke jetzt gerade so virtuell, so in der Besichtigung durchgearbeitet, also sind es 2 da, ich weiß nicht mehr, 3, ich war ja wie gesagt schon mal drin, ja, aber ich habe es jetzt nicht mehr so ganz genau im Kopf. Ja.
Das Erdgeschoss ist einmal Foyer und Sonderausstellungsfläche und dann haben wir 2 Obergeschosse, wo die Dauerausstellung zu sehen ist und im 3. Obergeschoss ist unser Veranstaltungsraum, da finden Kreativ- und Backaktionen statt.
Das heißt, wenn jetzt hier die Wechselausstellungen kommen, das ist dann im unteren, im Eingangsbereich üblicherweise angesiedelt, oder?
Genau.
Ja. Und dann, wenn wir durch die Dauerausstellung so quasi mal virtuell durch sind.
Sind wir natürlich noch nicht.
Sind wir noch
nicht. Sind wir noch nicht,
ja.
Denn wir haben dann noch einmal die Abteilung zeitgenössische Kunst und Brot. Da haben wir wunderbare Stillleben von namhaften Künstlern, Flegel und Stoßkopf, wo Brot eben auch eine große Rolle spielt und wo man beobachten kann, wie die Kunst zunehmend autonom wird. Und dann haben wir noch die politischeren Themen. Natürlich beschäftigen wir uns auch mit dem Hunger. Also wo Brot ist, ist auch die Gegenseite, nämlich der Hunger. Und da exemplarisch einmal mit der Hungersnot 1816-17, das ist jetzt 200 Jahre her. Und da haben wir in diesem Jahr einige Veranstaltungen zu gemacht, zu dem Hungerwinter, der durch einen Vulkanausbruch ausgelöst worden ist. Und da hat es weltweit zu Wetterkapriolen dieser Ausbruch geführt. Ist ein ganz interessantes Thema, auch im Blick auf Wetter- und Klimaveränderungen.
Was ja wieder dann, weil wir es eingangs angesprochen haben, auch wieder was zu tun hat mit dem, was wir gerade sehen, Klimawandel und was bedeutet das, wie Sie auch gesagt haben, woraus dann wieder eine Adaption des Museums oder der Ausstellungsfläche irgendwo dann entsteht.
Und dann Und dann das Thema, in Deutschland haben wir in der Nachkriegszeit, viele haben das noch erlebt, Hunger gehabt. Wir haben Care-Pakete aus den USA bekommen und dann etwa 10 Jahre später erwacht dann der Blick und das Interesse für Regionen in der Welt, in denen es aktuell Hunger gibt, also vor allem Afrika, aber zum Teil auch Asien. Und wie sind wir damit umgegangen in den letzten 50 Jahren? Das ist das letzte Thema dann im zweiten Obergeschoss.
Das sind also dann die festen, also die mit ständigem Bestand, die Ausstellung, wobei Sie gesagt haben, die werden auch noch mal ein bisschen modifiziert, umgebaut, weil Sie dort eine Revision oder einfach eine Neuaufstellung planen. Genau. Also wann wird diese Anpassung erfolgen? Ist das fürs nächste Jahr schon angedacht?
Nein, im nächsten Jahr ist alles noch beim Alten und dann 2018.
Okay.
Eventuell 19.
Mhm. Ja, dann kommen wir zu den wechselnden Ausstellungen. Dann kommen wir also zur, wie häufig haben Sie wechselnde Ausstellungen? Das heißt, eine Wechselfrist ist dann ein Jahr, ein halbes Jahr oder ein paar Monate. Wie ist das üblicherweise so? Was ist eine Wechselausstellung in der Standzeit sozusagen?
Meistens 4 Sonderausstellungen im Jahr. Also das heißt, sind etwa 3 Monate eine Sonderausstellung.
Mhm. Und die Sachen, die man da in die Sonderausstellung reinnimmt, bekommen Sie dann von woanders und die wandern an eine andere Ausstellung weiter, weil die wollen ja irgendwo dann auch weiter ausgestellt werden, nehme ich an. Also das sind die Dinge, die man nachher nur wegwirft oder die plötzlich da sind und nachher irgendwo nicht mehr ausgestellt werden, sondern die bekommt man von woanders und stellt sie dann bei Ihnen aus.
Ja, also grundsätzlich kann man natürlich auch aus eigenem Bestand Ausstellungen machen. Das ist in der Vergangenheit im Museum der Brotkultur auch häufig so praktiziert worden. Wir haben aber im letzten Jahr und haben das auch für das nächste Jahr vor, zwar anzuknüpfen an die Bestände der Sammlung und auch einige Stücke aus der Sammlung reinzunehmen in die Sonderausstellung, aber dann vor allem auch aus anderen Häusern oder von Künstlern Exponate zuzuleihen, und zwar genau zugeschnitten auf das, was man zeigen möchte. Das heißt, es kommt aus unterschiedlichen Stellen. Das können andere Museen sein. Das können auch andere Zusammenhänge sein. Das können auch Hochschulen sein zum Beispiel oder eben Künstler, von denen wir uns eben ganz gezielt Exponate leihen.
Und aktuell haben Sie also die Ausstellung, die heißt Gastmahl. Mhm. Was ist denn Gastmahl dann für eine Ausstellung?
Ja, Gastmahl ist eine Ausstellung, die haben wir am 4. Dezember eröffnet und läuft noch bis zum 28. Februar. Eine Ausstellung über Themen der Sammlung. Wir haben 9 Künstler bzw. Künstlerteams eingeladen, sich mit Objekten und Themen aus der Sammlung auseinanderzusetzen. Und das natürlich in unterschiedlicher Form. Entstanden ist so ein künstlerisches Buffet, sage ich jetzt. Und die Gäste sind auf der einen Seite natürlich die Künstler, die wir eingeladen haben, und die wiederum haben ja etwas zubereitet für unsere Besucher, die dann die weiteren Gäste sind in dieser Ausstellung.
Das heißt, verstehe ich das richtig? Bei Gastmahl gibt es dann auch tatsächlich eine Essensprobe oder gibt es dann tatsächlich etwas, was dann aufbereitet ist und man auch probieren kann? Ist das so?
In der Ausstellung selber ist das so nicht, auch wenn es Lebensmittel gibt in der Ausstellung. Die sind aber nicht zum Essen gedacht. Es gibt aber 3 Termine, an denen jeweils einer der beteiligten Künstler einlädt zu einem Essen, zu einem Abendessen und anderen Überraschungen. Also das werden sicherlich ganz, ganz spannende Abende werden. Der erste ist am Donnerstag jetzt, am 15. ab 19 Uhr mit Harald Kröner. Und ich kann nur alle einladen, sich möglichst anzumelden.
Mhm. Und wie muss man sich das dann vorstellen? Also so richtig, es hat ja sehr viel, glaube ich, auch mit Kunst zu tun. Also Ausstellung im Sinne von, ich gehe irgendwas besichtigen und wenn jetzt nicht gerade ein Event quasi, wir sind jetzt hier, Sie haben ja ein Veranstaltungsprogramm, was wir vielleicht noch ein bisschen näher ausführen können gleich, verschiedene Termine drin, wo dann ein Künstler kommt und quasi einen Abend zelebriert. Aber in der übrigen Zeit hat man in der Ausstellung, der Gastmahl-Ausstellung bestimmt auch was man angucken kann.
Natürlich. Ja. Wir haben, wie gesagt, es sind Künstler eingeladen, etwas zu zeigen. Und es sind einige Werke extra entstanden für die Ausstellung. Andere Werke haben wir uns geliehen. Also wir können ja mal durchgehen. Mhm. Wir haben ein ganz junges Künstlerteam aus Luzern. Die haben gerade ihren Abschluss gemacht an der Kunsthochschule. Valentin Beck und Adrian Rast. Die haben eine Installation gemacht aus lauter Einmachgläsern. Einmachende Gold heißt das Ganze. Und zwar haben die Lebensmittel gerettet aus dem Supermarkt. Lebensmittel, die sonst weggeworfen worden wären, haben sie eingemacht selber. Und die werden jetzt ausgestellt. Die kann man tauschen als Besucher. Das heißt, man kann entweder ein Glas kaufen für 50 Euro. Gut, Kunst hat ihren Preis. Wem das zu teuer ist, der kann auch im Tausch seinen Urin abgeben. Da geht es ja um das Thema Kreislauf. Jeder Stoff hat seinen Wert. Oder man kann etwas spenden, eine Dienstleistung zum Beispiel, auch ein Essen für die Künstler, das den Künstlern zum Überleben nützt. Also da geht es auch um die Frage, was ist uns eigentlich das wert, dass wir Kunst haben in unserer Gesellschaft, für unsere Gesellschaft. Dann haben wir ein Künstlerteam, Gerda Steiner und Jörg Lenzlinger, die sind relativ bekannt. Die haben eine Arbeit gemacht, die lebt und wächst. Die heißt Green Revolution. Man sieht einen gedeckten Tisch und auf den Tellern ist so ein grünes Gemüse, das so ein bisschen giftig aussieht. Und das wächst im Laufe der Ausstellung und wird über die Teller drüber wuchern. Das ist nämlich genährt von einem Kunstdünger mit Farbstoff und es geht um das Thema Green Revolution, ja, die Euphorie der 70er Jahre, dass man mit Hilfe von industrieller Landwirtschaft und Hochertragssorten den Hunger in der Welt abschaffen könnte. Dann haben wir eben eine Position Harald Kröner, der beschäftigt sich mit dem, ja, mit dem Übertritt vom Profanen, vom alltäglichen Brot zum heiligen Brot. Das ist eine sehr spannende Installation, finde ich. Und ja, spektakulär, ich habe schon gesagt, es gibt auch Lebensmittel in der Ausstellung, sind die Arbeiten von Thomas Rentmeister, Berliner Künstler. Der hat zum Beispiel ein riesiges Nutella-Bild hergestellt für die Ausstellung. Und es ist tatsächlich ein Bild, das mit rein mit Nutella, 25 Kilo Nutella, gemalt worden ist.
Okay.
So, ja. Dann gibt es noch einige andere weitere Positionen. Ein Fotograf zum Beispiel hat sich beschäftigt mit den Exponaten, also mit tatsächlich mit Objekten der Sammlung und hat diese Objekte, Figuren und Bilder neu gruppiert, sodass daraus kleine Geschichten und Szenen oder auch neue Deutungen dieser Figuren entstehen können, das Ganze in die Fantasie des Besuchers gestellt.
Also hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Und also Sie sagten, die Ausstellung, vielleicht sagen wir das nochmal, ist auf jeden Fall bereits geöffnet, wurde am 4. eröffnet, am 4. Dezember, läuft bis zum 28.
Genau.
Und vielleicht wer im Internet noch zum Museum der Brotkultur nachschauen möchte, sich informieren möchte, möchten Sie die URL, die haben Sie sich im Kopf, möchten Sie die kurz sagen?
Ja, natürlich, www.museum-brotkultur.de.
Ja, wir haben noch etwa 30 Sekunden. Ist Ihnen noch irgendwie was wichtig, was Sie jetzt in der letzten halben Minute noch irgendwo gerne sagen möchten?
Ja, wir haben natürlich noch ein Veranstaltungsprogramm. Wir haben zu jeder unserer Sonderausstellungen ein besonderes Veranstaltungsprogramm. Und auch in diesem Fall ist das so. Informieren Sie sich einfach auf unserer Website. Sie sind jederzeit herzlich willkommen und eingeladen, unsere besonderen Führungen, vielleicht auch mit einem Imbiss, das ist das Format Kunstschmaus, mal zu erleben. Oder auch andere Veranstaltungen in unserem Haus.
Lohnt sich auf jeden Fall. Und damit sind wir auch mit der Plattform eigentlich soweit durch. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie bei uns heute da waren. Das war also die Plattform heute Nachmittag mit dem Thema Brotkultur bzw. dem Museum der Brotkultur in Ulm. Und unser Studiogast war Dr. Isabel Geschardt. Mein Name ist Michael Trost. Ich sage tschüss, morgen wieder Plattform. Das war's für heute und bis dann.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.